Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Möge Ihnen die folgende Botschaft viel Erkenntnis, Einsicht und Weisheit vermitteln.
Wunderbar, dann darf ich von meiner Seite her uns alle im Namen unseres Herrn herzlich begrüßen. Auch im Internet herzlich willkommen, schön, dass ihr dabei seid, heute bei unserer Botschaft, die Geheimnisse des Reiches. Schnall dich fest, dass du nicht abhebst, weil heute wird es wirklich spannend. Ich denke mal, dein Blutdruck wird steigen, stark, und die Herzfrequenz auch nach oben rasen. Kann ich mir gut vorstellen, sodass ich schauen muss, dass ich dich cool halte, dass es nicht irgendwelche gesundheitlichen Probleme noch gibt. Bevor wir starten, möchte ich ein ganz kurzes Wort lesen, ein herrliches Wort aus dem Brief an die Kolosser vom Apostel Paulus im Kapitel 3, Vers 16. Und da sagt er hier: Lasst die Botschaft von Christus bei euch ihren ganzen Reichtum entfalten. Unterrichtet einander in der Lehre Christi und zeigt einander den rechten Weg, tut es mit der ganzen Weisheit. Und es ist herrlich, dass wir mit der ganzen Weisheit uns gegenseitig unterrichten dürfen. Und da haben wir heute die folgende Botschaft vorbereitet. Wir klicken in den Bildschirm. Ja, schaut schon gut aus. Jetzt wird's was. Und zwar haben wir die Botschaft wie folgt eingeteilt, strukturiert. Zunächst die Entwicklung der Strategie und des Planes Gottes. Strategie, müssen wir wissen, ist immer der rechte Weg zum rechten Ziel. Also wir werden kennenlernen die Strategie bezüglich des Planes Gottes. Dann werden wir den Sinn der Gleichnisrede erkunden, warum redet der Herr Jesus in Gleichnissen. Und schließlich wird uns dann der Adnan die Gleichnisse Jesu vorstellen, und zwar das Gleichnis vom Sämann. Das haben wir schon studiert, da gibt es bereits auf der Homepage eine Botschaft darüber vom vierfachen Ackerfeld. Aber wir machen weiter mit dem Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen, das Gleichnis vom Senfkorn und vom Sauerteig, das Gleichnis vom verborgenen Schatz und dem Acker und das Gleichnis von der sehr kostbaren Perle und den schönen Perlen und schließlich das Gleichnis vom Netz, vom Fischnetz. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber manches Mal schon habe ich überlegt, was meint der Herr jetzt mit diesem Gleichnis und mit jenem Gleichnis und warum spricht er überhaupt in Gleichnissen? Warum spricht er nicht Klartext? Ja, das sind sehr gute Fragen. Die werden wir jetzt die nächsten 45 Minuten auflösen. Zunächst die Entwicklung der Strategie und des Planes Gottes. Wir müssen wissen, es gab ein Geheimnis, das bis dahin allen Generationen an Menschen verschlossen war, auch den Propheten im Alten Testament. Der Herr Jesus hat in den Evangelien in erster Linie das Evangelium des Reiches verkündigt. Nur ganz kurz gibt es da und dort einen kleinen Hinweis auf das Evangelium der Gnade, der Herrlichkeit Gottes. Aber aus den Evangelien können wir das Geheimnis nicht erkennen, das Geheimnis der Gemeinde Jesu Christi, das Geheimnis des Leibes Christi, das Geheimnis der Braut Christi, das Geheimnis der Ekklesia, der Herausgerufenen. Wie sich der Plan Gottes entwickelt hat. Zunächst war unser Herr und auch seine Apostel nur zum Hause Israel gesandt. Wir müssen wissen, dass Gott hat im Alten Testament durch seine Propheten dem David eine Verheißung eines Königreiches des Friedens und der Herrlichkeit gegeben. Und Gott sendet seinen Sohn zunächst einmal, um dieses Reich nahe zu bringen, aufzurichten und aber auch, damit der Sohn Gottes das vollkommene Opfer darstellt zur Tilgung der Sünden der Menschen aller Zeiten. Das haben wir letztes Mal sehr klar beleuchtet. Vor dem Kreuz auf Christus hin und seit dem Kreuz durch Christus. Der Glaube auf Christus hin und der Glaube an den Christus. Zunächst aber war unser Herr und seine Apostel nur zum Hause Israel gesandt. Und wir lesen, wir müssen wissen, wir haben 4 Evangelien. Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Und der Matthäus insbesondere stellt uns Jesus Christus als den König vor. In Matthäus wird uns Jesus Christus als der König aller Könige vorgestellt. Die anderen Evangelien stellen ihn in anderer Funktion vor, aber hier als König. Und wir finden hier einen Ausdruck im Matthäus-Evangelium, insbesondere im Kapitel 13, spricht der Schreiber des Evangeliums, der Matthäus, über das Reich der Himmel. Jetzt weiß ich nicht, was du dir vorstellst unter Reich der Himmel. Wir werden das noch miteinander feststellen. Was meint er hier, wenn er sagt, das Reich der Himmel? So, zunächst war es unser Herr und auch seine Apostel nur zum Hause Israel gesandt. Wir lesen dies in Matthäus 10, 5. Jesus sagt es früher über sich selbst schon. Der Sohn des Menschen ist nur zum Haus Israels gesandt. Und jetzt sagt er in Matthäus 10, 5, oder heißt es hier, diese 12, seine 12 Jünger, die er persönlich ausgewählt hat, sandte Jesus aus und befahl ihnen und sprach, geht nicht auf einen Weg der Nationen und geht nicht in eine Stadt der Samariter. Also nur zum Hause Israel, weil Gott sendet seinen Sohn, um die Verheißung an David zu erfüllen. Und der Herr Jesus sagt mehrmals, siehe, das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Was meint er mit diesem Reich der Himmel? Wenn wir uns vorstellen, es gibt ja diese Erde und es gibt den Himmel. Und wir wissen, dass eines Tages wird der Teufel und alle seine Engel aus dem Himmel geworfen. In Offenbarung lesen wir das. Und dann kommt das große Halleluja im Himmel, weil jetzt das Reich des Herrn und seiner Heiligen gekommen ist. Was ist denn bis dahin? Bis dahin wissen wir, herrscht der Teufel in der Dimension der Luft, in der Dimension des Himmels, im unsichtbaren Bereich, im geistlichen Bereich, als Fürst dieser Welt, als Gott dieser Welt. Das heißt also, Jesus Christus kommt, um das Reich der Himmel hier auf Erden aufzurichten. Sein Volk verwirft ihn, lässt ihn kreuzigen. Und der Herr Jesus steht auf und sagt, okay, es ist vollbracht. Ich bin in jedem Fall für die Sünden dieser Welt gestorben. Und jetzt fährt er in den Himmel auf, sendet uns seinen Geist. Und jetzt, einige Zeit später, offenbart Gott durch seinen Sohn an den Paulus und schließlich über die Propheten und die anderen Apostel das Geheimnis der Gemeinde. Und jetzt wandelt sich das Evangelium des Reiches in das Evangelium der Gnade, weil jetzt das Geheimnis Gottes offenbart ist, das Geheimnis des Leibes Christi, das Geheimnis der Braut Christi, die sehr kostbare Perle. Und der Adnan wird uns nachher gleich noch vorstellen, denkt bitte dran, dass am Ende der Zeit wird Gott seine Engel senden und sie werden alle Ärgernisse aus dem Reich der Himmel sammeln und in den Feuerofen werfen. Also das Reich der Himmel, das ist ganz wichtig zu wissen, ist das Reich hier auf der Erde, wo der Teufel herrscht, wo er das Böse entwickeln kann. Adnan rollt uns das gleich noch aus mit den Gleichnissen, aber wo wir schon im Auftrag unseres Herrn hier seine Gemeinde bauen, wo wir sozusagen
der vorgeschobene Brückenkopf auf der Erde unseres Herrn Jesus Christus ist. Er ist das Haupt, erhöht, er sitzt zur Rechten des Vaters und baut hier seine Gemeinde. Er ist mitten unter uns und baut durch uns seine Gemeinde, bis die Zeit da ist, dass dann der Herr Jesus die Herrschaft übernimmt. Weil jetzt hat die Herrschaft der Teufel im Reich der Himmel. Wir müssen unterscheiden zwischen dem Reich der Himmel, das Reich Gottes, das Reich des Sohnes und das Reich des Vaters. Es gibt also ganz unterschiedliche Beschreibungen. Aber heute reden wir über das Geheimnis des Reiches der Himmel. Und das Reich der Himmel ist hier auf dieser Erde. Das wird beherrscht von dem Fürsten Satan. Und in diesem Reich sind wir die aus den Verlorenen herausgerufene Gemeinde, sozusagen die kostbare Perle. Okay, wir schalten wieder auf Präsi. Wunderbar. Geht aber vielmehr zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel, sagt er. Geht nicht auf den Weg der Nationen. Geht vielmehr zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Also zunehmend wird immer mehr offenbar, dass die Juden den König verwerfen. Gott wusste es ja im Voraus schon, aber es muss auch den Menschen bewusst werden. Aus dem Grunde lässt Gott all diese Entscheidungen und diese ganzen Entwicklungen zu. Das Reich der Himmel wurde als nahegekommen von Johannes dem Täufer angezeigt, ebenso von dem König selbst und von den 12 Jüngern. Ihr Wort wurde durch mächtige Taten bestätigt, aber das Königreich wurde verworfen. Gott bestätigt seinen Sohn durch Zeichen und Wunder. Gott bestätigt die von seinem Sohn ausgesandten Apostel durch Zeichen und Wunder, damit sie erkennen, das, was Gott dem König David verheißen hat, das sollte jetzt eigentlich anbrechen. Aber sie haben es verworfen. Die Orte, die zu einem Prüfstein der Nation wurden, Chorasin, Bethsaida und so weiter, haben beide Johannes und Jesus verworfen. Und der verworfene König spricht jetzt vom Gericht. Die öffentliche Verwerfung, die kam später, die schauen wir uns jetzt gleich an. Die öffentliche Verwerfung des Königs. Die öffentliche Verwerfung. Matthäus 27, 20. Aber die hohen Priester und die Ältesten überredeten die Volksmenge, dass sie den Barabbas forderten, Jesus aber umbrächten. Im Vers 22 lesen wir, Vers 21 lassen wir aus, Pilatus spricht zu ihnen, was soll ich denn mit Jesus tun, der Christus genannt wird? Sie sagen alle, er werde gekreuzigt. Er aber sagte, was hat er denn Böses getan? Er hat ihn in unterm Vier-Augen-Gespräch vernommen. Und er kann nichts feststellen. Was hat er denn Böses getan? Sie aber schrien über die Maßen und sagten, er werde gekreuzigt. Da sehen wir, dass der Teufel der Fürst dieser Welt ist und hier massiv Einfluss nimmt über dieses Volk. Als aber Pilatus sah, dass er nichts ausrichtete, sondern vielmehr ein Tumult entstand, nahm er Wasser, wusch seine Hände vor der Volksmenge und sprach, ich bin schuldlos an dem Blut dieses Gerechten. Seht ihr zu. Seht ihr zu. Und das ganze Volk antwortete, schau mal her, das ganze Volk antwortete und sprach, sein Blut komme über uns und über unsere Kinder. Das ist schon unglaublich, oder? Sein Blut, ja, sein Blut komme über uns und über unsere Kinder. Und bis heute ist Israel unter alle Völker verstreut. Im Jahr 70 nach Christus hat Gott Gericht gehalten. Die Römer haben Jerusalem belagert, zerstört, den Tempel zerstört, angezündet. Kein Stein blieb auf dem anderen. Dann gab er ihnen den Barabbas los, Jesus aber ließ er geißeln und überlieferte ihn, damit er gekreuzigt würde. Was für eine Dramatik. Jetzt kommt die neue Botschaft. Nach der öffentlichen Verwerfung. kommt die neue Botschaft. Der verworfene König wendet sich nun von der Nation weg, die ihn verwirft, also von Israel, und bietet nicht das Königreich, sondern Ruhe allen denen an, die wissen, dass sie seine Hilfe brauchen. Hier ist ein Höhepunkt in dem Dienst Jesu. Jetzt plötzlich wandelt sich der Dienst unseres Herrn vollkommen. Unbemerkt für die Menschen damals, bis Jesus den Paulus in den Himmel holt und das offenbart. In Matthäus 11 lesen wir, Vers 25, zu jener Zeit begann Jesus und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und Verständigen verborgen und es den Unmündigen geoffenbart hast. Ja, Vater, denn so war es wohlgefällig vor dir. Und dann sagt er, alles ist mir übergeben worden von meinem Vater und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater, noch erkennt jemand den Vater als nur der Sohn und der, dem der Sohn ihn offenbaren will. Die Menschen erkannten den Herrn nicht. Warum? Weil sie Gott nicht kannten. Sie haben zwar die 5 Bücher Mose auswendig gekannt, aber es war eine Ansammlung von Texten. Er sagt, mit den Lippen ehren sie mich, aber ihr Herz ist weit entfernt. Sie haben nicht verstanden, was Gott ihnen sagen wollte in seinem Wort. Sie haben den Vater nicht gekannt und darum haben sie auch den Sohn nicht erkannt. Und heute ist es so, dass sie auch uns nicht erkennen. Die belächeln uns als Verrückte, als Sekte möglicherweise, als Verrückte. Warum? Weil sie den Sohn nicht kennen. Deswegen kennen sie uns nicht. Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Jetzt dreht sich die ganze Verkündigung um. Von der Etablierung des Reiches hin zur Ruhe, zum Frieden, als Friedefürst. Dass wir Frieden haben in Christus mit Gott. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ruhe für unsere Seelen. Wir haben Frieden in Gott. Die Lästerung des Heiligen Geistes und dann die Hinwendung zu den Nationen. Wenn du Matthäus liest, lesen wir so ab Vers 9, ab Kapitel 9, lies mal, was Gott durch Jesus Christus für Wunder tut. Um einfach zu untermauern, dass das der Sohn ist, der jetzt das Reich aufbauen möchte. Im Kapitel 12 des Matthäus-Evangeliums lesen wir zudem, dass der Herr Jesus viele Zeichen und Wunder tat und die Pharisäer dann sogar so weit gehen, dass sie sagen, Jesus würde den Teufel durch den Teufel austreiben. Damit haben sie die Sünde gegen den Heiligen Geist begangen, die nicht vergeben wird. Und zwar lesen wir in Matthäus 12, 24, die Pharisäer aber sagten, als sie es hörten, dieser treibt die Dämonen nicht anders aus als durch den Beelzebul, den Obersten der Dämonen. Jesus sagt, wenn ich doch durch den Finger Gottes, Klammer auf, den Heiligen Geist, Klammer zu, die Dämonen austreibe, so ist doch das Reich Gottes zu euch gekommen. Er sagt, das Reich Gottes ist da in meiner Person. Wir sagen, nein, der treibt. Sie konnten es ja nicht mehr verleugnen. Dann sagten sie, das ist nicht Gott, das ist der Teufel selber, der hier wirkt. Aber zu der Zeit hat der Teufel die Wunder nicht gewirkt. Die wirkt er heute in unserer Zeit. Heute wirkt Gott die öffentlichen Schauwunder nicht durch uns, weil heute haben wir das vollkommen, den ganzen Willen Gottes uns geoffenbart. Wer wirkt heute öffentliche Schauwunder? Der Teufel, um die Auserwählten zu verführen. Die Hinwendung zu den Nationen. Matthäus 12, 18. Siehe, mein Knecht, den ich erwählt habe, mein Geliebter, es ist von Jesus die Rede, der Vater spricht hier, an dem meine Seele Wohlgefallen gefunden hat. Und ich werde meinen Geist auf ihn legen und er wird den Nationen Recht verkündigen. Hier haben wir einen dramatischen Wandel in dem Dienst Jesu, im Auftrag des Vaters, weil er sagt, ich tue nichts von mir aus. Und er wird den Nationen Recht verkündigen. Und wir sind die Nutznießer dessen, dass Gott Israel beiseite gesetzt hat, weil sie den König verworfen haben, das Zeugnis des Heiligen Geistes verworfen haben. Und jetzt hat Gott, der ja alles voraus weiß, seinen Plan entfaltet. Jetzt sagt er, Sohn, verkündige den Nationen Recht. Die neue Verwandtschaft Jesu. Wir lesen in Matthäus 12, 46, damit wir diese Dramatik auch hautnah wahrnehmen, was sich da abgespielt hat zu der Zeit von Jesus. Als er aber noch zu den Volksmengen redete, siehe, da standen seine Mutter, seine Brüder draußen und suchten ihn zu sprechen. Wenn der Adnan nachher von Senfkorn spricht, wie das Himmelreich, das Reich der Himmel sich entwickelt, dann müssen wir wissen, bei Gott beginnt alles unscheinbar. Nicht theatralisch, nicht bombastisch. Jesus Christus hier ist das Weizenkorn, das in die Erde fällt. Und dann entsteht daraus etwas sehr, sehr Großes. Jesus Christus wird von seiner Familie abgelehnt. Jesus Christus wird von seinen Freunden verlassen, verleugnet. Er wird von einem seiner Freunde verraten. Wie erbärmlich geht es unserem Herrn, dem König aller Könige. Da sehen wir, wie wir Menschen mit ihm umgegangen sind. Da kommen also die und sagen, da standen seine Mutter und seine Brüder draußen, suchten ihn zu sprechen. Und es sprach einer zu ihm, siehe, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und suchen dich zu sprechen. Er aber antwortete und sprach zu dem, der es ihm sagte, wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Und er streckte seine Hand aus. Er streckte seine Hand aus über seine Jünger und sprach, siehe da, meine Mutter und meine Brüder. Das ist meine Familie. Weil seine Brüder haben sowieso nicht an ihn geglaubt. Sie haben ihn verhöhnt, wie die anderen alle. Das ist meine Mutter. Das sind meine Brüder. Denn wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Wir sind die Familienangehörigen Gottes. Die Verwerfung Israels ein Segen für die Nationen. Israel wird nach der Verwerfung des verheißenen Messias beiseite gesetzt. Römer 10, 1, der Paulus, inspiriert durch den Heiligen Geist, schreibt Folgendes an die Christen in Rom. Ich sage nun, hat Gott etwa sein Volk verstoßen? Das ist ausgeschlossen. Denn auch ich bin ein Israelit aus der Nachkommenschaft Abrahams vom Stamm Benjamin. Er sagt, wenn Gott Israel verstoßen hätte, warum stehe ich dann hier im Auftrag Gottes? Nein, er hat es nicht verstoßen, das ist ausgeschlossen. Das Thema dieses Kapitels besagt, dass Israel nicht für immer beiseite gestellt wurde. Die Errettung des Paulus beweist, dass es in Israel noch einen Überrest gibt. Und nicht nur den Paulus, viele andere auch noch. Die Lehre von dem Überrest beweist, dass der gegenwärtige nationale Unglaube wurde vorausgesehen. Der Unglaube Israels ist die Basis der Gnade Gottes für die Nationen. Israel ist heute versammelt, dort, in diesem Staat Israel, aber ungläubig. Das hat mit dem, was als Nation dann wieder gesammelt wird, wenn der Herr Jesus wiederkommt, wenn sie sich als Nation bekehren und Gott dann seinen Geist auf alles Fleisch ausgießt, gemäß Joel 3, das hat mit dem heutigen Israel überhaupt nichts zu tun. Römer 11, 11, ich sage nun, sind sie etwa gestrauchelt, damit sie fallen sollen? Das ist ausgeschlossen. Sondern durch ihren Fall ist den Nationen das Heil geworden, um sie zur Eifersucht zu reizen. So, dann möchte ich abschließen, bevor ich an Adnan übergebe. Warum redet der Herr in Gleichnissen? Er spricht zu der Menge in Gleichnissen. Aber nur seine Jünger verstehen sie, beziehungsweise bekommen die Auslegung. Das ist auch interessant. Hier, wenn wir das weiterlesen, Matthäus 13, 10, und die Jünger traten hinzu und sprachen zu ihm, warum redest du in Gleichnissen zu ihnen? Also wenn er zur Menge spricht, redet er immer in Gleichnissen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, weil euch gegeben ist, die Geheimnisse des Reiches der Himmel zu wissen. Jenen aber ist es nicht gegeben. Warum? Sehr gute Frage. Und es wird an ihnen die Weissagung des Jesaja erfüllt, welche lautet: Mit den Ohren werdet ihr hören und nicht verstehen. Und mit den Augen werdet ihr sehen und nicht erkennen. Das ist doch die Dramatik mit den ganzen Religionsgeschäften. Dass der natürliche Mensch nichts vernimmt vom Geist Gottes, es ist ihm eine Torheit. Wenn du den Heiligen Geist nicht hast, dann ist das alles hier für dich eine Torheit, ein Blödsinn. Ohne dass Gott uns diese Weisheiten, diese Offenbarungen aufschließt, erkennen wir es nicht. Und das ist das Schicksal unserer Welt. Den Weisen und Verständigen hat es Gott verschlossen. Aber den Unmündigen hat er es offenbart. Unser Herr wurde von Israel, seinen Verwandten nach dem Fleisch, verworfen. Er weist nun hin auf die Bildung der neuen Familie des Glaubens, die über das hinausgeht, weit hinausgeht, was in Israel bis dahin bekannt war. In diese Familie wird jeder aufgenommen, der sein Jünger sein möchte, der die Gnade des rettenden Glaubens von Gott, dem Vater, empfängt, weil sonst kann er es nicht verstehen, es ist ihm verschlossen. Was haben die Gleichnisse Jesu für einen Sinn? Wenn wir die Gleichnisse in Kapitel 13, die unser Herr die Geheimnisse des Reichs der Himmel nennt, zusammenfassen, so beschreiben sie uns, wie es dem Evangelium in der Welt während des gegenwärtigen Zeitalters ergeht. Und diese Gleichnisse stellen uns der Adnan jetzt gleich vor. Das ist interessant, was der Herr hier sagt. Und denkt dran, das Reich der Himmel ist hier auf dieser Erde und wir sind mittendrin. Und der Teufel ist der Fürst dieses Reiches, bis der Herr Jesus dem ein Ende macht. Sonst verstehen wir die Gleichnisse nicht. Wenn wir das nicht verstanden haben, verstehen wir das nicht, was der Herr hier sagt. Ja, wieso denn sind denn Böse im Reich der Himmel, wenn es hier um den Himmel geht? Wo sind die Bösen her? Nein, aber jetzt verstehen wir es. Jetzt verstehst du es. Und der Adnan uns das gleich vorträgt. Es handelt sich um die Zeit des Säens, des Samens, die mit dem persönlichen Dienst unseres Herrn anfing und mit der Ernte enden wird. Das Ergebnis ist heute eine Mischung von Unkraut und Weizen, von guten und faulen Fischen, also von Ungläubigen und Gläubigen. Adnan, bitteschön.
Vielen Dank, Reinhold. Ja, wir haben das gehört, das Reich der Himmel. Das ist unsere Erde, die besteht aus der Welt, die dem Gericht entgegengeht und den Gläubigen, die in dieser Welt, aber nicht vor dieser Welt sind. Dass wir das sattelfest im Hinterkopf behalten, sonst würden wir hier die Gleichnisse auch nicht verstehen, wenn wir ein Gleichnis nach dem anderen durchgehen. Wir haben hier das Gleichnis vom Unkraut und dem Weizen. Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach. Bevor wir die Gleichnisse auch hier nochmal durchgehen, hat Reinhold auf der Folie Nummer 1 präsentiert die verschiedenen Gleichnisse in Matthäus 13. Das fängt mit dem Sämann und vierfachen Ackerboden, vielfältigen Ackerboden. Und da sehen wir auch schon bei dem ersten Gleichnis, es geht immer darum, was sind die Gläubigen und was sind die Ungläubigen? Die Welt und die Gläubigen. Wir haben die vier Ackerböden gehabt, drei, die verloren gehen und der eine Boden, der Frucht brachte. Es geht immer darum, dass die wenigen, die in dieser Welt sind, die Frucht bringen und der Rest, der die Welt darstellt. Und so fährt der Herr auch mit den weiteren Gleichnissen fort. Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach, mit dem Reich der Himmel ist es wie mit einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte. Während aber die Menschen schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut mitten unter den Weizen und ging weg. Als aber die Saat aufsproste und Frucht brachte, da erschien auch das Unkraut. Es kamen aber die Knechte des Hausherrn hinzu und sprachen zu ihm: Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher hat er denn Unkraut? Er aber sprach zu ihnen: Ein feindseliger Mensch hat dies getan. Die Knechte aber sagen zu ihm: Willst du denn, dass wir hingehen und es zusammenlesen? Er aber spricht: Nein, damit ihr nicht etwa beim Zusammenlesen des Unkrauts gleichzeitig mit den Weizen ausreißt. Lasst beides zusammen wachsen bis zur Ernte. Und zur Zeit der Ernte werde ich den Schnittern sagen: Lest zuerst das Unkraut zusammen und bindet es in Bündel, um es zu verbrennen. Den Weizen aber sammelt in meine Scheune. Dann entließ er die Volksmengen und kam in das Haus. Und seine Jünger traten zu ihm und sprachen: Deute uns das Gleichnis vom Unkraut des Ackers. Das ist interessant, was wir hier lesen. Dann entließ der Herr die Volksmengen. Ja, warum hat er das nicht ihnen gesagt? Das haben wir vorhin kurz gehört. Als Pilatus zu der Volksmenge sprach: Ich habe nichts Unrechtes an ihm gefunden. Und wir lesen: Das ganze Volk schrie, er werde gekreuzigt. Nicht eine bestimmte Menge oder Prozentsatz von denen, das ganze Volk. Und deshalb erläutert hier der Herr dem Volk außer der Auserwählten, von ihm Auserwählten, Berufenen, nichts. Dann haben wir auch einen weiteren Vers gelesen vorhin, Reinhold hat uns das vorgelesen, dass die Volksmenge ihn, den Sohn Gottes, nicht erkennen konnte. Ja, und warum? Dann sagt der Herr: Keiner kann den Sohn erkennen, außer dem Vater und dem, der Gott ihm offenbaren will. Wenn Gott einem den Sohn offenbaren will, kann er den Sohn erkennen. Das sind wir hier auch genauso, ein Gnadengeschenk für die Auserwählten. Und Gott kannte die Herzen der Juden und hat ja nur wenige von denen auserwählt und hat ihnen den Sohn offenbart. Und hier das Gleiche sehen wir auch, das ist ein roter Faden auch in den Evangelien, dass immer wenige waren, die an Jesus Christus geglaubt haben. Dann entließ er die Volksmenge und kam in das Haus, und seine Jünger traten zu ihm und sprachen: Deute uns das Gleichnis vom Unkraut des Ackers. Es ist auch interessant, wir werden sehen, die Jünger haben auch nicht bei jedem Gleichnis gefragt: Herr, deute uns dieses Gleichnis. Bei dem einen schon, bei dem anderen nicht. Bei dem einen Gleichnis hat, auch bei dem Seemann hat der Herr das Gleichnis erklärt, aber nicht bei den anderen Gleichnissen. Er aber antwortete und sprach: Der den guten Samen sät, ist der Sohn des Menschen. Der Acker aber ist die Welt. Der gute Same aber sind die Söhne des Reiches. Das Unkraut aber sind die Söhne des Bösen. Wir sollen das im Kopf behalten, was der Herr hier sagt. Der Acker ist die Welt. Das sehen wir in dem nächsten Gleichnis. Würde ich meinen, deshalb hat auch der Herr das Gleichnis nicht nochmal erklärt, wenn er über den Acker redet. Da hat er gerade vor 2 Minuten ihn erklärt, was er meint mit dem Acker. Der gute Same aber sind die Söhne des Reiches, das Unkraut aber sind die Söhne des Bösen. Der Feind aber, der es gesät hat, ist der Teufel. Die Ernte aber ist die Vollendung des Zeitalters. Die Schnitter aber sind die Engel. Wie nun das Unkraut zusammengelesen und im Feuer verbrannt wird, so wird es in der Vollendung des Zeitalters sein. Der Sohn des Menschen wird seine Engel aussenden und sie werden aus seinem Reich alle Ärgernisse zusammenlesen und die, die Gesetzloses tun. Und sie werden sie in den Feuerofen werfen, da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne in dem Reich ihres Vaters. Wer Ohren hat, der höre. Das sagte er seinen Jüngern. Wer Ohren hat, der höre. Seine Jünger haben vieles auch nicht verstanden. Wir werden sehen am Ende von dem Kapitel 13, die letzten Verse 51, 52, wo der Herr, nachdem er alle Gleichnisse erzählt hat, fragt: Habt ihr alles verstanden? Sie sagten alle: Ja. Ich nehme an, sie haben das verstanden. Aber der Herr sagt uns an mehreren Stellen, wir wissen es, dass sie vieles nicht verstehen konnten, weil der Heilige Geist noch nicht da war. Und das Vollkommene auch nicht. Für uns ist natürlich viel einfacher jetzt. Wir haben das vollkommene Wort. Wir haben den vollständigen Ratschluss Gottes offenbart vor uns. Wir kennen das von der ersten Offenbarung bis zur letzten Offenbarung, bis der Herr wiederkommt. Ist alles offenbart. Jetzt können wir das einordnen auch, die Aussagen des Herrn hier. Für die Jünger war es schwierig. Auch sein Gebet, priesterliches Gebet, haben die Jünger auch nicht verstanden. Steht vor ihnen und betet. Da war von der Gemeinde noch nichts offenbart. Auch das Buch der Offenbarung war nicht da. Die letzte Offenbarung an den Apostel Johannes. Für uns ist es viel einfacher. Aber umso wichtiger, dass wir auch verstehen, was wir lesen. Wir haben das vollkommene Wort Gottes. Und darf nicht sein, dass wir das auch nicht verstehen. Wenn das uns gegeben ist, wenn der Geist Gottes uns gegeben ist, dann müssen wir dann auch verstehen, was der Herr hier sagt. Bei diesem Gleichnis, wenn wir das kurz Revue passieren lassen, was will er eigentlich hier der Herr sagen? Es gab offensichtlich, da sehen wir auch an seinen Jüngern, die Bestrebungen, die Ungläubigen, die in dem Bild des Unkrauts dargestellt werden, zu vernichten. Egal wie. Und diese Bestrebungen gab es nicht nur vor 2000 Jahren, sondern gibt es immer noch. Auch gab es in den letzten 2000 Jahren und gibt es immer noch. Menschen wollen die Ungläubigen vernichten. Warum? Ja, das ist Unkraut. Aber der Herr sagt, damals schon, stopp. Das ist nicht eure Aufgabe. Das ist nicht eure Aufgabe. Da ist viel Unkraut da. Aber wenn der Zeitpunkt gekommen ist, wenn er wiederkommt, wenn die Ernte da ist, dann wird er seine Engel senden und wird das Unkraut vernichten. Und das sehen wir auch in der Offenbarung sehr gut beschrieben ist. Also unsere Aufgabe ist nicht, das Unkraut zu vernichten. Dann haben wir das weitere Gleichnis vom Senfkorn und von Sauerteig. Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach: Das Reich der Himmel gleicht einem Senfkorn. Das ist eine starke Aussage. Das ein Mensch nahm und auf seinen Acker säte. Vorhin haben wir auch von Reinhold gehört, das Reich der Himmel war in der Person des Herrn Jesus Christus da. Das war da. Warum? Weil der Herr auf der Erde war. Und jetzt ist der Geist Gottes da. Und das Reich nach den Absichten Gottes ist durch seine Gemeinde auf diese Erde vertreten. Aber das Reich Gottes bzw. das Reich der Himmel gleicht einem Senfkorn. Haben wir vorhin gehört, auch von Reinhold Kurz, das Senfkorn ist ganz klein, geht in die Erde und dann geht wieder auf. Als Sinnbild für den Herrn Jesus Christus. Und wir wissen, dass nach der Auferstehung und Sendung des Heiligen Geistes immer mehr sichtbar wurde auf diese Erde. Der Christus hat mit dem Haupt, unseren Herrn, angefangen und wird gebildet und gebildet und gebildet und gebildet. Und der Christus, wissen wir auch, ist das obere Jerusalem, das himmlische Jerusalem. Und in dem himmlischen Jerusalem wissen wir auch, sogar bis in die Ewigkeit und in der Ewigkeit wird auf der neuen Erde auch sein. Und da drin werden auch alle Heiligen wohnen, also unterhalb der Gemeinde, mit dem Gott, der Vater. Also, und auch im tausendjährigen Reich wird der Herr hier herrschen. Da wird ein großer Baum werden. Aber hat angefangen alles mit einem Senfkorn, das in die Erde gesät wird. Es ist zwar kleiner als alle Arten von Samen, wenn es aber gewachsen ist, so ist es größer als die Kräuter und wird ein Baum, sodass die Vögel des Himmels kommen und in seinen Zweigen nisten. Ein anderes Gleichnis redete er zu ihnen. Das Reich der Himmel gleicht einem Sauerteig. Hier sehen wir über den Christus, über die Gläubigen, die alle in himmlischen Jerusalem, die Heiligen, die dort sein werden. Und jetzt sehen wir hier auch, wie das sich weiterentwickelt mit dem Sauerteig. Das Reich der Himmel gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm und unter 3 Maß Mehl mengte, bis er ganz durchsäuert war. Dies alles redete Jesus in Gleichnissen zu den Volksmengen. Ohne Gleichnis redete er nichts zu ihnen. Wir kennen auch mit dem Sauerteig an verschiedenen anderen Stellen als Sinnbild für die Irrlehre. Wenn ein bisschen Sauerteig da ist, durchsäuert das ganze Mehl. Deshalb sollen wir immer den Sauerteig sofort entfernen. Wenn das geduldet wird, wird das Gesamte durchsäuert. Und dann kann man den gesamten Teig wegwerfen, wenn alles durchsäuert ist. Und so sehen wir auch das Bild, was der Herr hier auch zeigt, dass bis er wiederkommt, wir werden sehen, wenn der Glaube immer weiter abnimmt auf die Erde, wird der Zeitpunkt kommen, dass die Gemeinde entrückt wird und dann wird das Gericht Gottes starten. Die Zorngerichte Gottes werden hier auf der Erde sichtbar sein, bis er dann kommt und das Böse beseitigt. Damit erfüllt würde, was durch den Propheten geredet ist, er spricht: Ich werde meinen Mund öffnen in Gleichnissen. Ich werde aussprechen, was von Grundlegung der Welt an verborgen war. Dann gehen wir weiter zu dem nächsten Gleichnis vom Schatz und dem Acker. Das Reich der Himmel gleicht einem im Acker verborgenen Schatz, den ein Mensch fand und verbarg. Und vor Freude darüber geht er hin und verkaufte alles, was er hat, und kaufte jenen Acker. Auch hier sehen wir, dass der Acker, hat der Herr vorhin gesagt, das bedeutet die Welt, alles, was da drin ist, und der Schatz sind die Gläubigen. Und der Herr hat sein Leben für die Gläubigen gegeben. Und durch den Tod Jesu am Kreuz haben die Väter auf Jesus hin geglaubt, und somit auch die Errettung. Und heute der Glaube an Jesus Christus. Und durch seinen Tod ist die Errettung. Und vergleichbares Beispiel oder Gleichnis haben wir hier, das Gleichnis von der sehr kostbaren Perle und den schönen Perlen. Wiederum gleicht das Reich der Himmel einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Das erinnert uns an Johannes 3,16, weil Gott so sehr die Welt geliebt hat, dass er seinen einzigen Sohn sandte, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Die ganze Welt hat er geliebt. Hier wird die ganze Welt als die schönen Perlen bezeichnet. Die schönen Perlen. Als er aber eine sehr kostbare Perle gefunden hatte, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Wir haben heute bei der Begrüßung auch gehört, wie der Herr uns mit seinem Blut für seinen Vater erkauft hat. Mehr als man mit seinem Blut bezahlt, kann man nicht. Und dann haben wir das Gleichnis vom Netz. Hier sehen wir auch, wiederum gleicht das Reich der Himmel einem Netz. Das zeigt immer den Zustand unserer Erde. Es sind immer die Guten und die Bösen. Die guten Fische, die faulen Fische, die Gläubigen und die Ungläubigen. Die leben nebeneinander, miteinander, bis die Zeit der Ernte kommt. Wiederum gleicht das Reich der Himmel einem Netz, das ins Meer geworfen wurde und Fische von jeder Art zusammenbrachte, dass sie dann, als es voll war, ans Ufer heraufzogen. Und sie setzten sich nieder und lasen die Guten in Gefäße zusammen, aber die Faulen warfen sie hinaus. So wird es in der Vollendung des Zeitalters sein. Die Engel werden hinausgehen. Das haben wir auch gesehen bei dem Weizen und Unkraut. Die Engel werden hinausgehen und die Bösen aus der Mitte der Gerechten aussondern und sie in den Feuerofen werfen. Das war für die Juden der damaligen Zeit alles unbekannt. Wie schaut es aus am Ende eigentlich? Das ist so, es gab diese Prophetien im Alten Testament, auch Joel 3 und Jesaja und Hesekiel und. Und hier bringt der Herr das in den Gleichnissen zusammen und zeigt, vor Grundlegung der Welt ist der Plan Gottes da. Wird aber nicht jedem offenbar werden. Nicht jedem. Das sind viele Aussagen hier, die die Menschen früher nicht kannten. Und heute die meisten Menschen auch nie kennen, weil sie sich nicht dafür interessieren. Und wiederum weiß Gott vom Anfang an, wer sich dafür interessiert. Und deshalb gibt er ihm das bekannt und offenbart ihm das. Und sie in den Feuerofen werfen, da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Und dann fragt der Herr, die Jünger, habt ihr dies alles verstanden? Sie sagen zu ihm, ja. Wir sind bei Vers 51 hier angelangt und jetzt möchte ich euch die zwei Verse nochmal vorlesen und dann ist das Kapitel zu Ende. So, da geht es weiter mit den Vers 52. Also 51, Jesus sprach zu ihnen, habt ihr alles verstanden? Sie sprachen zu ihm, ja, Herr. Da sagte er zu ihnen, darum gleicht jeder Schriftgelehrte, der für das Reich der Himmel unterrichtet ist, einem Hausvater, der aus seinem Schatz Neues und Altes hervorholt. Also so zimperlich war der Herr nicht, ist er nicht mit seinen Jüngern umgegangen. Nachdem sie die ganzen Gleichnisse jetzt in Kapitel 13 gelesen haben und einiges nicht verstanden haben und einiges er gedeutet hat Und nachdem sie gesagt haben, ja, wir haben alles verstanden, haut er nochmal ein Gleichnis um die Ohren. Da sagt er, okay, jetzt habt ihr verstanden. Also, darum gleicht jeder Schriftgelehrte. Also, ihr seid jetzt Schriftgelehrte, okay? Also, wir kennen das, den Ausdruck, die Schriftgelehrten in der Regel über die Pharisäer. Aber hier sind auf einmal die Schrift, also die in der Schrift gelehrt sind. Das sind die Menschen, denen gegeben ist, die Schrift zu kennen, und zwar nicht als Wissen, sondern als Geist und Leben. Mit der Hilfe des Heiligen Geistes es zu verstehen. Dann sagt er, darum gleicht jeder Schriftgelehrte, der für das Reich der Himmel unterrichtet ist. Ja, er hat die ganzen Gleichnisse von dem Reich der Himmel erklärt. Also ihr seid jetzt unterrichtet. Das gilt natürlich auch für uns. Wir sind jetzt unterrichtet in den Gleichnissen bezüglich des Reiches der Himmel. Und wem gleicht das? Ein Hausvater, der aus seinem Schatz Neues und Altes hervorholt oder hervorbringt. Ja, was meint der Hausvater? Hausvater heißt eigentlich Sinnbild immer für jemanden, der Verantwortung hat für die Unmündigen. Wenn wir jetzt das Reich der Himmel verstanden haben, dann haben wir auch eine Verantwortung weiterzugeben, so wie die Jünger seiner Zeit diese Verantwortung hatten, übertragen bekommen von dem Herrn, das weiterzugeben. Und da sehen wir hier auch, was meint er natürlich, aus seinem Schatz wird Altes und Neues hervorholen. Das lesen wir in den zwei Versen, in Timotheus 3, 16 und 17. Da schreibt der Apostel Paulus, jede Schrift ist von Gottes Geist eingegeben. Also was wir im Alten Bund, im Alten Testament lesen und was wir im Neuen Testament lesen. Altes und Neues, das ist der gesamte Schatz. Weil Schatz hier haben wir vorhin in dem Gleichnis was verstanden, jetzt ist wieder da. Jetzt haben wir auch eine weitere Stelle, Schatz, wo dein Schatz ist im Himmel, unser Schatz ist im Himmel, gemeint unser Erbe, ist im Himmel für uns aufbewahrt. Und hier ist gemeint, dass die gesamte Schrift im Alten Testament und im Neuen Testament. Und was sagt der Apostel Paulus darüber? Jede Schrift ist von Gottes Geist eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Warum? Damit der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werk ausgerüstet. Damit der Mensch das vollkommene Wort hat. Das vollkommene Wort hat. Wir können nichts vorne abschneiden, hinten abschneiden. Die gesamte Schrift, Altes und Neues. Und das ist der Zweck von den Gleichnissen über das Reich der Himmel von dem Herrn. Er hat vor der Zeit, vor der Grundlegung der Welt angefangen bis zur Zeit der Ernte. In verschiedenen Gleichnissen dargestellt und versuchte seinen Jüngern das beizubringen, damit sie als Hausvater in der Zeit nach ihm agieren. So, und fand ich hier diese Frage von dem Herrn, habt ihr dies alles verstanden? Sie sagten zu ihm, ja. Reinhold hat das wiederholt, wiederhole ich sie auch. Haben wir das alles verstanden jetzt? Und ich gehe davon aus, auch ja und Amen. Ich darf mich verabschieden von unseren Zuschauern und Zuhörern über Internet. Wünsche Gottes Gnade und die Liebe des Herrn Jesus Christus und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Bis zum nächsten Mal.
Liebe Hörerinnen und Hörer, dies war eine Botschaft von Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, von uns zu hören. Wir wünschen Ihnen, dass Sie Gott und seine Liebe und Gnade immer besser kennenlernen und dadurch Ihr Leben mehr und mehr bereichert wird. Gottes Segen.